The Pioneer Briefing, der Podcast.
Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Freitag, der 20. September.
Es gibt keine Partei im demokratischen Spektrum der politischen breiten Mitte, die im Augenblick bei unseren Wählerinnen und Wählern und bei unseren Mitgliedern eine solche Aversion auslöst wie die Partei der Grünen.
Der Kanzlerkandidat und Parteichef der CDU will nicht mit den Grünen koalieren, zumindest Stand jetzt.
Wenn die Grünen sich ändern, kann sich auch das noch einmal ändern, aber es liegt an den Grünen, es liegt nicht an uns.
Das hat Friedrich Merz jetzt in der ARD gesagt. Klare Ansage, Markus Söder aus Bayern hat sich schon ähnlich geäußert. Pioneer-Politikchef Christian Schlesinger hat gestern Robert Habeck, Wirtschaftsminister und designierter Kanzlerkandidat der Grünen, begleitet. Guten Morgen, Christian.
Guten Morgen, Chelsea.
Christian, ihr wart in Niedersachsen unterwegs. Erzähl mal, was habt ihr da so erlebt?
Ja, genau. Robert Habeck hat sich die Meyer-Werft in Papenburg angesehen. Die ist ja eigentlich insolvent und jetzt ist der Staat eingesprungen. Bund und Länder übernehmen 80%. Der Wirtschaftsminister hat quasi im Namen des neuen Eigentümers mal nach dem Rechten gesehen. Und dabei wurde er auch angesprochen auf die Koalitionsabsage der Union. Das hat er darauf geantwortet.
Also habe ich zur Kenntnis genommen, scheint mir ein bisschen 90er zu sein, wenn ich das so sagen darf. Ich jedenfalls buhle nicht um irgendwelche Zuneigung von der Union. Ich glaube auch nicht, dass das im Moment gutiert wird, wenn man wieder nur negativ redet, was alles nicht geht, mit wem man nicht will. Ich werde ein Angebot machen, wir werden ein Angebot machen, wie es gehen kann, was Deutschland braucht, wie Parteien miteinander reden und arbeiten sollen, dass wir aus dieser verdrießlichen Stimmung mal rauskommen. Und mehr ist dazu eigentlich nicht zu sagen. Wer verdrießlich sein will, viel Spaß bei der Reise.
Also man hört, Habeck versucht hier Merz und Co. den Wind aus den Segeln zu nehmen.
Aber wie ist denn die Stimmung bei Habeck und den Grünen? Hätten er und seine Partei denn Lust auf Schwarz-Grün im Bund wie in NRW oder Schleswig-Holstein? Oder ist das gar kein Thema?
Doch, das ist ein Thema. Bei den Grünen ist man durchaus irritiert, dass die Union die Absage an eine schwarz-grüne Koalition so knallhart artikuliert. Denn eigentlich gilt Schwarz-Grün, zumindest bei den Grünen, auf jeden Fall als Machtoption. Außerdem pflegt Friedrich Merz angeblich auch einen Draht zu den Grünen. Es gibt hin und wieder lose Gespräche, höre ich. Man trifft sich, man spricht sich auf dem Flur. Da gibt es also keine Chinese Wall. Dass Merz nach außen hin gegen die Grünen so hart stänkert, erklärt man sich im Umfeld von Habeck damit, dass Merz dem CSU-Chef Markus Söder einen Gefallen tun will.
Und sag mal, die insolvente Meyer-Werft ist ja ein Sinnbild für die wirtschaftliche Krise. Was hat denn Habeck zu sagen gehabt gegenüber euch Journalisten und der Belegschaft über den Zustand der Wirtschaft?
Habeck hat in Papenburg vor der Belegschaft wieder die Rolle ausgefüllt, die er als Wirtschaftsminister gerne noch viel öfters ausspielen würde, nämlich die Rolle des Kümmerers, des Problemlösers, ja, wie ein Schutzpatron. Er sagt das auch so. Die öffentliche Hand soll sich einmischen, wenn Unternehmen Probleme bekommen, für die sie nichts können. Der Staat soll, Zitat, seine Schutzfunktion ausüben. So sagt es Habeck. Das geht natürlich oft nur mit Staatsgeld, aber das ist Habeck-Politik. Der Grüne will dem Schicksal immer gerne ein bisschen nachhelfen, notfalls mit Geld.
Dann herzlichen Dank, Christian.
Gerne, Chelsea. Bis bald.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Der Ökonom Professor Moritz Schularek bespricht mit Gabor Steingart Wege aus der wirtschaftlichen Stagnation.
Wir sind in vielen Bereichen so schlecht, dass es gar nicht schwer ist, besser zu werden. Und zwar viel besser zu werden und relativ schnell.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwed berichtet über die neuen Verkaufszahlen des US-Immobilienmarkts. Wir lernen ein scharfrettendes Projekt kennen und sprechen über die Senkung der Arbeitszeit bei einer großen Bank auf 80 Stunden die Woche.
Das IFO-Geschäftsklima als wichtigstes Barometer für die Konjunktur in Deutschland sank bereits zum dritten Mal in Folge.
Das Risiko einer Rezession der deutschen Wirtschaft hat einer Studie zufolge zugenommen.
Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute wollen ihre Wachstumsprognose deutlich senken. Sie erwarten für das laufende Jahr nur noch ein Mini-Wachstum von 0,1%.
Beim Thema deutsche Wirtschaft werden zurzeit auch die größten Optimisten einsilbig. Das Land schrammt knapp an einer Rezession vorbei. Bei einem Wachstum, das für dieses Jahr auf 0,3% prognostiziert wird, kann man schon von Stagnation sprechen. Die Veränderung muss im Kopf beginnen. Das Anerkennen der neuen Realitäten ist der erste Schritt. Das sagt zumindest Professor Moritz Schularek. Er ist Präsident des Kiel-Instituts für Weltwirtschaft und lehrt auch als Wirtschaftsprofessor an der Sciences Po in Paris. Gabor Steingart hat ihn angerufen und mit ihm über Auswege aus der Krise gesprochen.
Einen schönen guten Morgen, Moritz Schularek.
Guten Morgen.
Die deutsche Wirtschaft stagniert und das nicht erst seit gestern. Herr Schularek, was ist zu tun? Wie könnte eine Agenda 2030, 2035 aussehen, damit Deutschland wieder Fahrt aufnimmt?
Das ist eine große Agenda, das ist eine Menge zu tun. Wir sind in der Tat seit 2019 quasi nicht mehr gewachsen. Die Prognosen für dieses Jahr und auch fürs nächste Jahr sind alles andere als rosig. Also wir müssen etwas tun. Die Investitionstätigkeit muss in die Gänge kommen, das ist ganz wichtig. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, und das ist vielleicht etwas, was in der deutschen Debatte ein bisschen zu kurz kommt oft, dass wir in einem ganz anderen weltwirtschaftlichen Umfeld operieren. Das, was die deutsche Volkswirtschaft getragen hat in den letzten 10, 15 Jahren, der Aufstieg Chinas, die Industrialisierung dort, das ist erstmal vorbei. Und China hat selber schwere ökonomische Probleme im Innern. Und auf der anderen Seite sind die inzwischen wirklich Konkurrent auf vielen Weltmärkten geworden für unsere Maschinenbauer. Bei den Autos sehen wir es sowieso, da sind die uns technologisch sogar voraus.
Also, aber wollen Sie uns damit sagen, dass wir uns ein bisschen eine fatalistische Grundhaltung einnehmen sollten, dass die goldenen Jahre für die Bundesrepublik vorbei sind? Wollten Sie das sagen?
Ich will sagen, dass wir uns ganz, ganz massiv ändern müssen. Wir müssen, Veränderungsbereitschaft muss Nummer eins sein, und wir machen es in diesem Land allen, die etwas ändern wollen, den Unternehmerinnen und Unternehmern, aber auch den Wissenschaftlern, den Kreativen, unglaublich schwer. Und wir haben ein riesen Status Quo-Problem.
Aber was müssen wir ändern? Bislang haben wir ja unsere Produkte als Exportnation ganz erfolgreich verkauft. Die Autos, aber auch die Maschinen und Anlagen, Chemieprodukte. BASF investiert jetzt in China auch. Es ist ja nicht so, dass nichts läuft. Es stagniert nur eben. Und Sie glauben, das hängt damit zusammen, dass unsere Zeit sozusagen der Herrenausstatter Chinas zu sein abgelaufen ist?
Das ist abgelaufen. Nun gibt es noch ein paar andere Länder, die vielleicht nochmal zu uns in die Boutique kommen. Also die Inder machen ja große Fortschritte. Aber es wird sicherlich nicht der gleiche weltwirtschaftliche Rückenwind sein, den wir in den letzten 20 Jahren hatten. Und das heißt, dass die ganzen Defizite, die wir inzwischen im Inland und auch in Europa insgesamt aufgebaut haben, umso dringlicher angegangen werden müssen. Dazu gehört, ich habe gerade mit einer amerikanischen Kollegin telefoniert, die sagt, sie will eigentlich nicht mehr so richtig nach Deutschland kommen, weil das alles so ineffizient ist. Man kann da nicht arbeiten, die Züge kommen nicht, es gibt nirgends Internet. Es ist ihr einfach, es geht ihr zu viel Zeit drauf, wenn man in Deutschland ist, mit Zeit, mit in der man nicht produktiv sein kann. Und ich kann das nachvollziehen, da müssen wir ran.
Aber selbst wenn wir das alles geritzt bekommen, und das kann jeder nachvollziehen, der auch nur einen einzigen Tag in diesem Land versucht hat, Bahn zu fahren und dabei auch noch das Internet zu bedienen, aber selbst wenn, was ist mit unserem europäischen Binnenmarkt? Da wurde uns doch eigentlich versprochen, dass da eine große Chance liegt. Ich habe das Gefühl, die ist noch nicht wirklich ausgeschöpft, diese Chance. Ist da nicht was für uns zu holen, und liegt das nicht noch viel näher als Indien?
Bin ich total bei Ihnen. Da hat ja auch Mario Draghi ein paar wirklich beachtenswerte und sinnvolle Vorschläge gemacht. Ich habe das halt das für sehr schade, dass im Prinzip schon 2 Stunden, da konnte man diesen 300-Seiten-Bericht noch gar nicht lesen, schon in Teilen des politischen Berlins klar war, dass man das gar nicht zur Kenntnis nehmen musste. Denn das, was da drin steht, ist absolut richtig und geht in die Richtung. Wir brauchen einen großen europäischen Kapitalmarkt, um diese Veränderung, diese Modernisierung unserer Volkswirtschaften privat zu finanzieren. Den haben wir nicht.
Aber der Draghi wurde ja deswegen so kritisch bewertet in Berlin und auch von anderen Ökonomen, weil er mit gigantischen europäischen Gemeinschaftsschulden verknüpft war, sein Investitionsplan. Und da sträuben sich hier in Deutschland, im Übrigen auch bei Ihren Vorgängern beim Kieler Institut für Weltwirtschaft, bislang immer die Nackenhaare.
Ja, sehen Sie, das ist wieder diese doch ein bisschen naive deutsche Schnappatmung. Sobald man über wirkliche Zukunftsprojekte nachdenkt, dann weiß man schon, dass man das alles nicht will, ohne es gelesen zu haben. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, Verteidigung. Wir müssen als Europäer in unsere Sicherheit investieren. Ich glaube, das ist allen klar, von sagen wir mal, jedenfalls in der Mitte des politischen Spektrums, mit ein bisschen nach links und nach rechts. Wenn wir das effizient machen wollen, nämlich wenn wir die Stückkosten so runterkriegen wollen, dann macht es keinen Sinn, dass 27 Länder jeweils 2,5 neue Panzer bestellen, sondern wir müssen das europäisch organisieren. Und wenn wir das europäisch organisieren, um die Skaleneffekte zu realisieren, die Draghi ja auch will, um diesen wirklich diese in dieser neuen Weltwirtschaft diese Größeneffekte auch hinzubekommen, dann müssen wir auch darüber nachdenken, wie wir so etwas wie Verteidigung zum Beispiel europäisch finanzieren. Und da sofort in die übliche deutsche Schnappatmung zu gehen, halte ich für unzureichend.
Und Sie meinen, das muss über Schulden finanziert werden?
Na, ich denke, es gibt gute Gründe, zumindest kurzfristig Investitionen in Verteidigung und Sicherheit über Kreditaufnahme zu finanzieren. Ich sage Ihnen auch warum. Sie können die Steuern erhöhen, dann schwächen Sie Ihre Wirtschaft in einer Situation, in der Sie stark sein wollen, gegenüber Russland, gegenüber dem Rest der Welt. Mhm. Sie können an den existierenden Haushalt ran und Sozialausgaben kürzen, aber dann schwächen Sie das Landen auch, weil sie nämlich in diese ganzen politischen und sozialen Auseinandersetzungen reingehen. Also jetzt ist eine Zeit mit der Bedrohung im Osten Europas, in der wir als Europa, in der wir als Deutschland stark sein wollen. Wir wollen uns nicht in dem, was wir schon haben, wir hatten ja die Landtagswahlen, in internen Krisen selbst aufzehren, sondern wir wollen nach außen stark sein. Und das ist der Moment, um die Stärke zu nutzen, die wir haben und die andere Länder nicht haben, nämlich auch an den Finanzmarkt zu gehen und sagen, diese notwendige Aufrüstung, diese Investition in unseren, die europäische Sicherheit, die finanzieren wir jetzt, ich sag mal, bis zum Ende des Jahrzehnts, haben wir ja mit dem Sondervermögen auch schon gemacht, machen wir jetzt mit einem weiteren Sondervermögen oder mit Ausnahmen von der Schuldenbremse über Kredite und dann muss es mittelfristig in den richtigen Haushalt rein.
Aber bringt das wirklich unsere Volkswirtschaft ins Laufen? Unsere Probleme, unsere Wachstumsprobleme in Deutschland liegen ja nicht daran, dass wir zu wenig für die Bundeswehr getan haben, sondern das hat auch ganz andere Gründe. Das heißt, müssten wir nicht auch ganz anderes tun, um hier einen Impuls zu setzen?
Unsere Wachstumsprobleme haben sicherlich damit zu tun, dass wir technologisch einfach nicht mehr Weltspitze sind. Und wenn Sie da gerade dran denken, was auch in Investitionen in moderne Militärtechnologie, Drohnen kommen in den Sinn, künstliche Intelligenz auch tun können und auch in der Vergangenheit immer wieder getan haben, vom Internet bis zu den Düsenjets, da kann durchaus auch auf der technologischen Seite etwas passieren. Ich denke, es ist ganz klar, dass das, was wir tun müssen, um nach 20 Jahren kompletter Vernachlässigung unsere Verteidigung wieder dahin zu bringen, wo wir sie brauchen, da reden wir über Größenordnungen von Geld, das wir in die Hand nehmen. Das ist makroökonomisch durchaus relevant. Da reden wir über 1-2% des BIP mehr pro Jahr. Das ist ein Konjunkturprogramm, über das man, wenn man es richtig macht und wenn man das nicht nur im amerikanischen Waffensupermarkt ausgibt, durchaus auch den einen oder anderen positiven Effekt zu Hause erwarten kann. Und zwar nicht nur kurzfristiges konjunkturelles Strohfeuer mit mehr Stahl und mehr Munition, sondern durchaus, wenn man da wirklich Innovationscluster schafft, und es gibt ein paar, es gibt auch rund um die Drohnentechnologie ganz spannende Sachen gerade in München, kann man da durchaus das ein oder andere auch erwarten für, sagen wir mal, strukturelles Upgrading unserer technologischen Fähigkeiten.
Das heißt, Aufrüstung eigentlich so ähnlich, wie es Putin ja auch genutzt hat, um Wirtschaftswachstum zu erzeugen, in Ihrem Fall, Sie sagen, auch noch technologischen Fortschritt zu erzeugen, wäre also Aufrüstung eine Antwort, um aus unserer Stagnation rauszukommen. Ihre Antwort jedenfalls.
Das ist Teil sicherlich eines größeren Pakets. Wir müssen nun auch, damit werden wir jetzt die Demografie nicht ändern und wir werden auch unsere überbürokratisierte Wirtschaft damit nicht komplett ändern. Aber es ist ein Teil des Puzzles, ja.
Gibt es irgendwas, Herr Schularek, abschließend gefragt, was Sie positiv stimmt über unsere Volkswirtschaft? Irgendwas, was wir vielleicht übersehen haben, wo ein Pflänzchen ist, das noch größer werden könnte, aber wo Sie sagen, da geht bei mir so ein kleiner Vitalisierungsschub aus?
Ich denke, wir haben immer noch exzellente Wissenschaft und letztlich sind es, wenn es Ideen sein, die das Wachstum von morgen auch treiben. Ich denke, wir sind in vielen Bereichen, und vielleicht, ich sagte es vielleicht auch mal ein bisschen mit zwinkernden Auge, wir sind in vielen Bereichen so schlecht, dass es gar nicht schwer ist, besser zu werden. Und zwar viel besser zu werden und relativ schnell. Also wir müssen rauskommen aus diesem Modus, in dem wir immer noch sind, wo wir im Prinzip nach hinten gucken auf das, was uns mal reich und wohlhabend gemacht hat, aber eigentlich also rückwärts in die Zukunft laufen. Wir müssen uns umdrehen und gucken, was wird morgen sein? Und morgen sind es vielleicht nicht mehr die Autos. Und morgen brauchen wir einen integrierten europäischen Kapitalmarkt und können nicht unsere Finanz- und Finanzmarktpolitik immer an den Interessen von kleinen Sparkassen ausrichten. Also wir müssen einfach auch mutiger werden, da uns zu verändern.
Ja, Herr Schulerig, vielen Dank, dass Sie uns den Blick einmal nach vorne und nicht nach hinten geweitet haben und unseren Kopf gedreht haben. Wir sind schlauer als vorher. Ich bedanke mich für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Sollte ich jemals Bundeskanzler werden, wird Christian Lindner nicht Finanzminister.
Ich habe viele Entscheidungen getroffen und viel Kritik ausgehalten.
Wer regiert Deutschland?
Dem Bundeskanzler entgleitet mittlerweile das eigene Land.
Machtwechsel
mit Dagmar Rosenfeld von The Pioneer
und Robin Alexander von Welt.
Diese Podcast-Reihe ist neu in unserem Portfolio. Gemeinsam analysieren Dagmar und Robin die politische Lage in Deutschland. Diese Woche geht es natürlich um die K-Frage bei der Union und die dramatische Woche der Entscheidung. Es wird Friedrich Merz, nicht Markus Söder. Dagmar und Robin richten den Blick aber auch auf den Mann, der sich vorher selbst aus dem Rennen genommen hat. Hendrik Wüst, Ministerpräsident von NRW.
Deswegen habe ich heute im Landesvorstand der CDU Nordrhein-Westfalen mitgeteilt, dass ich aktuell und unter den gegebenen Umständen für die Kanzlerkandidatur der Union bei der Bundestagswahl 2025 nicht zur Verfügung stehe. Meine Aufgaben liegen hier in Nordrhein-Westfalen.
Aber Wüst bleibt wichtig und hat auch sonst starke Akzente gesetzt in den letzten Wochen. Hier ein Auszug aus der Analyse von Dagmar und Robin.
Robin, lass uns die Kanzlerkandidatenfindung nochmal von Anfang an rekonstruieren. Wir beginnen mit Hendrik Wüst, dem NRW-Ministerpräsidenten.
Hendrik Wüst hatte nicht nur einen Auftritt, sondern ein ganzes Ensemble von Auftritten, was dafür spricht, dass das wohl überlegt war. Und das ist das wirklich Interessante der vergangenen Tage. Während alle schauten, wie kriegen das Merz und Söder über die Bühne, hat den interessantesten Part ein Dritter gespielt, nämlich Hendrik Wüst. Wir erinnern uns, die Ampel legt ein Sicherheitspaket vor und die Ampel geht in die Verhandlungen mit der Union, die dann nicht funktionieren, über die Zurückweisungen. Das spielt alles in Berlin. Und gleichzeitig macht Hendrik Wüst in Düsseldorf sein eigenes Sicherheitspaket und mit den Grünen. Also er sendet die stärkste Botschaft, die man in der Politik senden kann, nämlich eine Botschaft der Tat. Er einigt sich und zeigt, so kann man besser regieren als die Ampel. Wir können das. Und zeigt gleichzeitig, die CDU kann es mit den Grünen, weil das ist ja sein Koalitionspartner. Und das ist wirklich bemerkenswert, weil die zuständige Ministerin für Flüchtlinge, die heißt Josephine Paul, ist eigentlich die Familienministerin, eine ganz seltsame Konstruktion in NRW. Und der hätte man ja aus Unionsperspektive die Verantwortung zuschieben können für Solingen. Weil Solingen war ein Behördenversagen, Solingen liegt in NRW. Sie ist letztlich die politisch Verantwortliche, aber Hendrik Wüst hat sie von Anfang an geschont, nicht ins Feuer genommen und dieses Sicherheitspaket mit den Grünen aufgestellt, was natürlich ein Statement ist, man kann anders regieren als die Ampel und die CDU kann mit den Grünen regieren.
Das vollständige Gespräch mit weiteren Analysen hören Sie kostenlos und werbefrei auf thepioneer.de oder in unserer App. Den Link finden Sie auch in den Shownotes dieses Podcasts.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da schauen alle gespannt auf die neuen Verkaufszahlen der US-Immobilienmarkt. Anne Schwedt, unsere Frau an der Wall Street, weiß mehr. Also ab nach New York und guten Morgen, Anne.
Hi Chelsea. Ja, im August wurden 2,5% weniger Immobilien verkauft als noch im Juli und 4,2% weniger als noch vor einem Jahr. Das ist weniger, als Analysten erwartet hatten. Grund dafür ist natürlich, dass die Zinsen weiterhin sehr hoch waren zu dem Zeitpunkt, im Schnitt bei rund 7% für einen 30-Jahres-Kredit. Analysten sind aber optimistisch, dass das jetzt besser wird mit den fallenden Zinsen und auch dadurch, dass mehr Inventar auf dem Markt ist. Im August standen 1,35 Millionen Immobilien in den USA zum Verkauf. Das ist 0,7% mehr als im Juli und 22,7% mehr als vor einem Jahr. Allerdings ist es immer noch weniger als in einem ausgeglichenen Käufer-Verkäufer-Markt. Das geringe Angebot sorgt auch dafür, dass die Preise weiter hoch sind. Im Schnitt zahlt man für eine Immobilie $417.000. Das ist 3,1% mehr als vor einem Jahr und so hoch wie noch nie in einem August. Wegen der hohen Zinsen kaufen auch sehr viele Menschen ohne Kredit, nämlich rund 26%. Das ist zwar auch etwas zurückgegangen verglichen mit vor einem Jahr, aber immer noch historisch hoch.
Alles klar, Anne. Nun ist es ein Tag her, dass die US-Notenbank die lang erwartete Zinssenkung auf den Weg gebracht hat. Anne, sag uns, wie haben die Anleger reagiert und wie ist die Stimmung an der Börse?
Die Stimmung hat echt gedreht. Wir erinnern uns, am Mittwoch, dem Tag der Zinssenkung selbst, gab es noch negative Schlusskurse bei den drei großen Indizes. Gestern war es dann aber die reinste Partystimmung an der Wall Street. Der Dow Jones und der S&P 500 schafften es auf neue Rekordstände. Da gab es einen Plus von 1,3 und 1,7%. An der Nasdaq ging es sogar um 2,5% nach oben. Für gute Laune sorgten auch besser als gedachte wöchentliche Arbeitslosenzahlen. Die Anleger agieren auch wieder etwas risikofreudiger und griffen bei den Tech-Werten zu. Bei Nvidia zum Beispiel gab es einen Plus von 4%. Gewinne gab es auch durch die Bank, weil im Grunde alle Firmen von der angekurbelten Wirtschaft durch die geringen Zinsen profitieren können.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Dass Tokio-Hotelsänger Bill Kaulitz sich für schwule Schafe einsetzt. Er unterstützt jetzt nämlich die Rainbow Wool Farm, auf der mehr als 20 schwule Schafböcke ein sorgenfreies Leben führen können. Zwei von ihnen, Carl und Wolli, hat er direkt adoptiert. Vom Erlös ihrer Wolle werden Projekte finanziert, die sich für die Gleichstellung homosexueller Menschen einsetzen.
Hi, ich bin Bill. Das ist Karl, das ist Wolli und das ist die Rainbow Wool Collection. Und die könnt ihr jetzt kaufen. Und das geht natürlich alles zugunsten der schwulen Schafe. Es ist gemacht aus der schwulen Schafwolle und ich freue mich sehr, wenn ihr es supportet, unbedingt.
In der industriellen Schafzucht enden Schafsmänner, die kein Interesse an Fortpflanzung haben, schnell auf dem Schlachthof. Der selbst homosexuelle Inhaber der Rainbow Wool Farm bewahrt die queeren Schafe vor diesem Schicksal. Aus der Wolle der Geretteten werden Patches zum Aufnähen, Cappies und Schnürsenkel hergestellt. Für ein Angebot an kuscheligen Pullovern ist die Herde aktuell wohl noch zu klein, aber das könnte sich schnell ändern, denn laut Werbespot von Rainbow Wool ist Homosexualität gerade unter Schafen ziemlich weit verbreitet.
Die Wissenschaft hat schon über 1500 Arten beim gleichgeschlechtlichen Sex beobachtet, sogar den König der Tiere.
Aber Schafe, that's the real deal.
Talk about sex.
Ungefähr 1 von 12 Schafen ist schwul. Was passiert, wenn diese Böcke bei der Zucht nicht performen? Leider endet das gar nicht gut.
Und so hoffen wir, dass all die Schafe, die ein bisschen anders als die anderen sind, ihren Weg auf die Rainbow Wool Farm finden.
Und was, Chelsea, geht eigentlich gar nicht?
Dass die amerikanischen Banken JP Morgan und Bank of America denken, dass mit einer Arbeitszeitbegrenzung von 80 Stunden pro Woche die Mitarbeiter bereits geschont werden. Es ist kein Geheimnis, dass Investmentbanking ein extrem zeit- und arbeitsintensiver Job ist. Schlaf ist in der Branche ein Luxusgut. Das weiß auch Karriereberater David Döbele.
Wie viel Schlaf bekommt man normalerweise unter der Woche im Investmentbanking?
Normalerweise bekommst du zwischen, ich würde mal sagen, 4 bis 6 Stunden Schlaf am Tag. Du bekommst immer ein Taxi eigentlich gezahlt, wenn du nachts nach 22 Uhr nach Hause fährst, was du normalerweise machst. Das heißt, normalerweise arbeitest du bis um 12, bis um 1, bis um 2 und bis am nächsten Tag wieder um zwischen 9 bis 10 auf der Matte im Office.
Mit einem Zeiterfassungssystem, in dem nicht nur die wöchentliche, sondern auch die tägliche Arbeitszeit erfasst wird, soll sichergestellt werden, dass 80 Stunden pro Woche nicht überschritten werden. Würde man jeden Tag arbeiten, wären das immer noch etwa 11,5 Stunden pro Tag. Nimmt man sich einen Tag frei, kommt man auf eine tägliche Arbeitszeit von über 13 Stunden. Da ist es kein Wunder, dass in Filmen wie Wolf of Wall Street das Bankerleben nur mit leistungssteigernden Drogen wie Kokain als überhaupt schaffbar dargestellt wird.
Sie nehmen schon tagsüber Drogen und sind danach konzentriert und in der Lage, ihren Job auszuüben?
Scheiße, wie soll man das denn anders schaffen?
Und auch die 80-Stunden-Begrenzung der Banken ist eine Mogelpackung. Es soll Ausnahmen geben, zum Beispiel für Live-Deals. Währenddessen dürfen die jungen Analysten dann wieder noch mehr arbeiten. Ein Wolf of Wall Street Lebensstil ist wirklich niemandem zu empfehlen. JP Morgan und die Bank of America sollten darüber nachdenken, ob es nicht effektivere Wege gibt, ihren Mitarbeitern eine bessere Work-Life-Balance zu schaffen. Denn auch außerhalb der Arbeit gibt es viel zu erleben und zu entdecken. And the world still so wild, called to me. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen jetzt einen gelassenen Start in den Tag und nachher ein erholsames Wochenende. Mein Name ist Chelsea Speaker und am Montag hören Sie meinen Kollegen Gabor Steingart hier wieder. Same time, same place. Trippers and Laskers, they surrounded me. All I'm describing, how they like me. All I'm wanting, something special. Bring them roses, sing them blues. And the world still so wild, called to me. I've been called, I was lost on the lea.
Appealing to me, advertising, and I was living tight every night.